Ulrike.
Hallo Peter.
Ja, es, falls ihr ein Geräusch im Hintergrund hört, das dürfte die Heizung sein, die anderthalb Stockwerke unter uns jetzt wieder angesprungen ist. Wir befinden uns wieder etwas oberhalb, also nicht im Erdgeschoss von der Agneskirche, sondern etwas oberhalb und in unserem schönen Studio. Und wir, das sind mir gegenüber
Wiebke Ladwig
und Peter Otten, Pastoralreferent hier in St. Agnes.
Und ihr hört, Agnes trifft den Podcast, den Fedels-Podcast aus dem Kölner Norden. Und es ist ein bisschen aufregend heute, denn um die Kirche herum finden Filmaufnahmen statt, schon seit gestern. Und im ganzen Viertel wird irgendwie so etappenweise gefilmt.
Ja.
Etwas ganz Großes entsteht da hoffentlich. Also nicht die 99. Revolverpistole, sondern irgendwie ein Freitagabendfilm.
Ja, etwas fürs Herz.
Ja.
Also so ein etwas, was, soweit ich das verstanden habe, was ein Format, was freitagsabends immer läuft, 20.15 Uhr, wo ich mir denke, die Arbeitswoche ist rum und man sitzt sich mit einer Flasche Bier vor die Glotze und will keine Probleme mehr haben. Also ich glaube, man nennt es gehobene Unterhaltung oder so. Etwas fürs Gefühl, eine Geschichte, die wirklich in Köln spielt. Ja, und ich glaube, es hat was mit einem Fremdenführer auch zu tun. Also es geht um Stadtführung und so. Und ich weiß gerade gar nicht, ob ich das alles verraten darf. Auf jeden Fall, eine Szene spielt hier gerade an der Agneskirche, während wir aufnehmen. Ein Kind klettert die Fassade hoch. Und wir wollen ja heute über das Reparieren sprechen. Und vielleicht erzähle ich mal ganz, ganz kurz, weil mich das echt beeindruckt hat. Da kam nämlich ein Schreiner raus und hat dieses Gitter erstmal ausgemessen. Und dann hat das wahrscheinlich bei sich zu Hause gebaut. Dann kam das gestern und dann wurde das da oben eingehängt und auch so, dass die Kirche nicht beschädigt wird und so, das ist ja immer wichtig. Und ganz ehrlich, das sah so aus, als ob es aus Metall wäre, aber das war alles aus Holz. Und das hat mich total beeindruckt. Dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, hören Sie mal, das ist ja, das wirkt ja so echt, was Sie da gebaut haben. Und dann lachte er so ein bisschen und dann habe ich gesagt, ja, für Sie mag das normal sein, aber ich finde das gerade große Kunst, was Sie hier machen. Also,
ja, ich meine, da sind wir ja ganz nah an dem Thema, über das wir uns heute unterhalten wollen. Ne?
Ja,
das Handwerk ist natürlich so etwas, was in gewisser Weise damit zu tun hat.
Ja, was man aus Dachlatten machen kann.
Ja.
Wirklich. Und dann kamen nachmittags noch Blumenmietfirmen. Ich wusste gar nicht, dass sowas gibt, also man kann Blumen mieten. Und die haben dann irgendwie mit Efeu das so grün gemacht, damit das auch wirklich aussah wie so ein Efeu-Ranke. Und dann haben mich alle gefragt, seid ihr verrückt? Ich bin dann zum Friseur gegangen und er sagte ja, wir haben den ganzen Tag schon gerätselt, was machen die da in der Agneskirche? Jetzt bauen die da so ein Rankending hoch und dann wird da Efeu reingesteckt, wie soll das denn anpflanzen? Und zum Glück kommen sie heute zum Friseur, hat er gesagt, kommen sie heute, dann konnte ich sie aufklären, dass das alles nur Show ist. Ja,
Show.
Aber gut gemachte Show, ja.
Ja. Aber wir sprechen diesmal nicht wieder über Film, sondern
nein.
Auslöser war eigentlich ein Artikel, den ich diese Woche gelesen und geteilt hatte, wo es um Reparaturen ging, um die Reparaturrevolution. Peter, reparieren. Was hast du zuletzt repariert?
Ich muss häufiger eine Kette von meiner Frau reparieren. Also vielleicht kennst du das auch.
Ich trage ja keinen Schmuck.
Ah, okay. Also meine Frau trägt Ketten und da verhaken sich oft die Glieder, Kettenglieder. Und dann ist da nur noch so ein großer Haufen, den man nicht mehr auseinander bekommt. Und dann bringt sie mir das immer und sagt, mach mal. Und dann muss ich das auseinander machen. Und jetzt kann man ja sagen, ja, das ist doch nicht reparieren. Aber ich sehe ja langsam ein bisschen schlecht. Und wenn das so kleine, also so eine ziselisierte, also so eine kleine Mini-Kette ist, da muss ich meine Lesehilfe holen. Und dann habe ich mir die Lupe am Handy angemacht, also so ein bisschen was von reparieren hat das.
Ja, das klingt auf jeden Fall irgendwie gemütlich. Man nimmt sich die Zeit, um etwas wieder instand zu setzen.
Mhm.
Und ja, also ich habe zuletzt mal einen Platten geflickt, beziehungsweise es gab gar keinen Platten, aber ich habe ja ein neues Fahrrad. Und irgendwie, wenn ich unterwegs bin, ich muss natürlich irgendwie auch mit einem Platten zurechtkommen. Ne? Also ich habe wirklich selten in meinem Leben einen Platten geflickt, was einfach damit zusammenhängt, dass ich ja oft mit jemandem zusammen Fahrrad fahre, der im Prinzip auf dem Fahrrad geboren ist und viel schneller an Platten geflickt hat als ich. Und dann konnte ich dann immer irgendwie dekorativ drum herum stehen, während mir der Platten geflickt wurde. Aber es kann ja sein, dass ich mal alleine unterwegs bin und dann muss ich ja auch in der Lage sein, einen Platten zu flicken. Das heißt, es war mehr so ein, ich tue jetzt mal so, als hätte ich einen Platten und
ein Praktikum.
Dann, ja, genau. Ich habe so ein kleines Praktikum beim Mann gemacht, damit ich irgendwie auch in der Lage bin, wenn ich mal einen Platten habe, den auch selber zu flicken.
Und wie war das so?
Ja, also mal aufregend. Ja, also ich muss sagen, mir ist es nicht unbedingt in die Wiege gelegt worden. Also ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo eher wenig repariert wird. Ich glaube, da hast du ganz andere Erfahrungen gemacht. Und mein Vater, der hatte etwa auch wirklich immer so zwei linke Hände mit 5 Daumen dran, ne? Also insofern handwerklich habe ich da echt wenig mitbekommen. Ich weiß, dass meine Mutter auch immer mal Löcher in Kleidung irgendwie gestopft und genäht hat. Aber auch das hielt sich doch eher an Grenzen. Also ne, insofern muss ich sagen, ich werde schnell müde, wenn es irgendwie ums Reparieren geht, weil ich mich dann schnell überfordert fühle.
Okay.
So. Ich bin bei uns trotzdem zu Hause diejenige, die da mal näht und stopft. Hm. Ne, es wird nie so wirklich schön, aber das macht ja dann nichts. Dann sieht man halt, dass es geflickt ist und ja, damit muss man dann halt leben. Dafür funktioniert es dann
ich
wieder.
Ich bin tatsächlich bei uns auch derjenige, der Knöpfe annäht.
Ah,
also
ja.
Auch am, also an allen, an meinen Hemden, aber auch an den Kleidungsstücken meiner Frau. Also nähe ich in der Regel die Knöpfe an. Aber ich möchte mal auf das Fahrrad zurückkommen, weil du hast ja gefragt, wie war es bei euch zu Hause? Und tatsächlich war das Fahrrad bei uns ein Gegenstand ständigen Reparierens. Und ich bin ja am Land groß geworden, wie du weißt, und da sind die Fahrräder ja Spielzeuggerät auch gewesen. Mit den Fahrrädern sind wir da über Feldwege, durch Felder, an Wiesen vorbei, durch Wiesen, aber auch durch Wälder, also über den buchstäblichen Stock und Stein gefahren. Und dementsprechend waren halt die Reifen auch häufig kaputt, weil wir die Mäntel auch immer runtergefahren haben, bis nichts mehr drauf war. So. Und deswegen gehört es zum guten Ton, auch seinen Schlauch zu reparieren zu können. Und früher gab es ja, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, da waren diese Fahrradflickzeug-Sets noch so aus Blech, die waren in so Blech, kleinen Blech,
Blechdöschen,
Schatullen so drin. Also nicht so heute wie aus Plastik irgendwie so. Und das war richtig, also es wurde so ein bisschen zelebriert, kann ich nur sagen. Man hat das Blechdöschen geholt, dann einmal mit Wasser voll gemacht, das Rad rausgebaut, den Mantel abgehoben, den Schlauch rausgenommen, aufgepumpt und dann, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gemacht hast, den Schlauch so in den Wassereimer so, ne, so in Etappen durchgezogen und dann, wenn man Glück hatte, das Loch gefunden, dann geschmürgelt. Also es hatte schon so was Meditatives manchmal. Weil es war fatal, da einen Fehler zu machen. Also zum Beispiel den Flicken auf die falsche Stelle zu kleben und nachher alles wieder eingebaut zu haben und dann war das doch immer noch da. Einfach weil das Fahrrad bei uns so wichtig war. Also ein ganz, 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 ganz wichtiges Teil. Ja.
Und gab es immer andere Schäden noch außer dem Platten?
Ja, also bei uns im Nachbardorf gab es einen Schmied. Und dieser Schmied war für uns eine ganz wichtige Autoritätsperson, weil der Schmied konnte schweißen. Und wenn an dem Fahrrad, an unseren Rädern was Ernsthaftes kaputt war, also zum Beispiel der Rahmen beschädigt, es kam ja häufiger vor, dass der dann durchbrach oder dass der anbrach. Und dann sind wir mit diesem Fahrrad zum Schmied gefahren. Und ja, wie ich sagte, der Schmied konnte schweißen und für uns war der Schmied nicht so interessant, weil er so tolle Geländer schmieden konnte oder allerlei tolle Sachen herstellen konnte oder Pferde, Hufeisen oder sowas gemacht hat, sondern für uns war das derjenige, der die Fahrräder reparieren konnte und das war total aufregend, also mit dem Fahrrad hinzufahren, dann hat er auf irgendeinem Zettel draufgeschrieben Mittwoch. Und dann hat er dir den mitgegeben, dann war klar, Mittwoch kannst du es wiederholen. Und manchmal sind wir dann zu Fuß dahin gegangen, weil man konnte ja mit dem Fahrrad wieder zurückfahren. Und das war ganz großartig, weil dieser Schmied und sein Sohn, das waren so riesige, so Bud Spencer-Typen. Also wie man sich so einen Schmied auch vorstellt. Also wo ich immer dachte, boah, wenn der mit dem Hammer auf den Amboss haut, dann bleibt kein Auge trocken, dann bleibt nichts mehr ganz. Und der hat die Fahrräder repariert. Also wenn sie ernsthaft kaputt waren. Und das, ja, das war was total Eindrucksvolles.
Ja, ich meine, klar, die waren damals noch aus Stahl, ne? Also das ist ja heute ein bisschen schwieriger, ein Fahrrad so wieder zu reparieren. Aber sie klingen wirklich wie so mythologische Figuren.
Ja, wirklich.
Der Schmied und sein Sohn aus dem Nachbardorf,
ja, die schweißen und weißt du, konnten. Und auch so eine richtige Werkstatt, also so richtig verwunschene Werkstatt. Da kamst du rein, dann roch das so nach so einem Kohlenfeuer. Und dann war so ein Blasebalg und die ganze Werkstatt war voll. Da standen irgendwie halbfertige Sachen, fertige Sachen. Unter der Decke hingen Sachen, überall Werkzeug, Rohstoffe draußen. Also es war...
Oh, fantastisch.
Ja, das war fantastisch. Und dann gab es noch so ein Haushaltswarengeschäft, was da dran angeschlossen war. Also vorne war das Haushaltswarengeschäft, hinten war die Schmiede. Und die Gattin hat dann im Haushaltswarengeschäft, die auch übrigens Fahrräder verkauft haben, Goldrad... War damals wahnsinnig, also jedenfalls bei uns eine gebräuchliche Marke. Und hinten war die Schmiede. Also das war ein ganz unglaublicher Ort. Ja, schade, dass sowas nicht mehr so häufig gibt.
Ja, das ist ja manchmal schwierig, ne, wenn man was zum Reparieren bringen möchte. Wenn beispielsweise die Spülmaschine, die Waschmaschine, der Kühlschrank, wenn die kaputt gehen, ne, dann ist es manchmal wirklich schwierig, sich zu überlegen, wen rufe ich denn da jetzt an? Oder wenn überhaupt irgendwas kaputt geht. Denn es ist ja gar nicht mehr so selbstverständlich, dass Dinge wieder repariert werden. Ich kann mich noch gut erinnern, das ist ungefähr 10 Jahre her, da habe ich meine Dokumentation bei Arte gesehen. Die hieß, lass mich kurz überlegen, es ging um geplante Obsoleszenz. Kaufen für die Müllhalde, genau. Kaufen für die Müllhalde hieß dieser Film. Der ist wohl auch damals als Dokumentarfilm erst im Kino gelaufen und dann bei Arte. Und da bin ich zum ersten Mal mit etwas in Kontakt gekommen, was ich immer mal gemutmaßt habe, ist nämlich, dass Dinge auch so produziert werden, dass sie sozusagen ein vorgeplantes Verfallsdatum haben. Ja, damals hat man ja auch schon irgendwelche Tintenstrahldrucker gehabt. Oder ich hatte, glaube ich, damals mein erstes iPhone. Kann das sein? War das vor 10 Jahren?
Ja,
oh mein Gott.
Das gibt's schon viel länger.
Ne? Und ich fand es wirklich ganz komisch, dass dieses iPhone mit dem Voranschreiten seines Alters immer mehr an Akkuleistung verlor. Hm. Und das kam alles in dieser Dokumentation vor, also dass wirklich dieses Verfallsdatum mit eingebaut ist, dass es ganz klar ist, dass man, was weiß ich, nach 2 Jahren, also eigentlich nach Ablauf der normalen Gewährleistung, dass danach das Gerät kaputt geht oder eben auch extrem an Leistung verliert. Und danach ist wohl wirklich auch ziemlich viel passiert. Also es gibt wohl inzwischen, hat sich der Verbraucherschutz da natürlich auch eingeschaltet und es gibt andere Gewährleistungsansprüche. Aber mir kommt es schon oft so vor, dass viele Gegenstände auch so gebaut sind, dass man danach eigentlich nicht mehr viel damit anfangen kann, dass man sie auch nicht wirklich reparieren kann.
Ja, und dass sie vielleicht auch nicht mehr so wertig produziert werden. Also ich komme aus einem Haushalt, wo bei Anschaffung Wertigkeit und man würde vielleicht sogar heute sagen Nachhaltigkeit ein selbstverständliches Thema waren, weil einfach das Geld nicht da war, dauernd. Also was Neues zu kaufen, das war einfach nicht drin. Und bei uns galt der Grundsatz, wenn man was Neues kauft, dann muss es was Gutes sein.
Ja, wer billig kauft, kauft zweimal.
Genau.
Und das ist eine unglaubliche Benachteiligung von Menschen, die nicht so viel Geld haben. Hm. Also ich bin da auch mal so zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es gut, dass es viele Dinge gibt, die sich auch Menschen leisten können, die jetzt nicht vielleicht auf ein etwas teureres ausweichen können, aber es hält halt nicht lange. Ne? Ich hatte das erst vor einer Weile, hatten wir das erst mit so einem, wie heißt das noch genau, es steht da rum und man schüttet oben Früchte rein und dann so ein Standmixer.
Ja.
Standmixer, genau. Und der hat einfach nicht lange gehalten, weil er wirklich Plastikschrott war. Mhm. Man kann das nicht anders ausdrücken. Und jetzt brauchen wir aber auf jeden Fall wieder einen Standmixer, weil die nächste Saison für Gazpacho kommt.
Ja.
Und ein Sommer ohne Gazpacho ist kein Sommer. Und dann braucht es aber irgendwie auch diesen Standmixer, denn mit dem Stabmixer ist das echt schwierig. Aber ich schweife ab. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn man halt billig kauft, ist es selten so, dass es dann wirklich auch länger hält. Mhm. Wobei, ich sprach ja gerade auch in diesem Interview, ne, was so den Ausschlag gegeben hatte für dieses Thema, wo du meintest, wir müssen dazu echt eine Folge machen. Das ist nämlich so, diese Reparaturrevolution wurde ausgerufen von einer Modedesignerin. Ursula de Castro, im Süddeutsche Magazin, verlinke ich auch in den Shownotes. Und da geht es eben auch darum, Kaputtes wieder tragbar zu machen. Und ich fand wirklich eindrücklich, was sie sagte, nämlich uns wurde diese gefährliche Story eingebläut, dass Fast Fashion so billig gemacht ist, dass es sich nicht lohnt, sie zu reparieren. Mhm. Tatsächlich ist sie aber sehr teuer. Sie kostet nicht nur Ressourcen, sondern auch Menschenleben. Und sie weist eben auch darauf hin, dass auch ein T-Shirt für 5 Euro, ne, das vielleicht, wo man dann einen Fleck oder einen Riss drin hat, ne, wo man denkt, ach, naja, schmeißt das halt weg, das ist im Grunde auch nicht mehr gut verrottet, weil in den meisten T-Shirts oder in den meisten Kleidungsstücken auch Plastik drin ist und das ist im Grunde, das verrottet halt nicht mehr, ne, wie früher irgendwelche Baumwollsachen. Und sie ruft eben dazu auf, zu radikalem Behalten, finde ich toll, diesen Begriff, so als Gegenentwurf zu dieser Wegwerfkultur. Und sie meinte halt, man müsse es ja auch gar nicht so flicken, dass man nicht mehr sieht, dass es gar nicht kaputt ist, sondern man flickt es eben so, ne? Man bestickt irgendwie auch schön dieses Loch oder diesen Riss und macht etwas Schönes daraus.
Ja, als Kind, ich weiß nicht, ob das bei euch im Sauerland auch so war, wenn die Knie durchgescheuert waren, da gab es irgendwie diese Lederherzen oder aus Kunstleder, kennst du die noch?
Ja, oder Äpfel.
Oder Äpfel?
Ja.
Oder wenn bei uns der Popo durch war oder eine Hosentasche kaputt, da kam so eine, weiß ich nicht, ein Kreis oder ein Oval oder so irgendwie, was ein bunter Flicken drauf.
Ja. Und meine Hosen waren immer durch, weil jeder von uns ist ja irgendwie dann auf den Teppichen rumgerutscht. Mhm. Und vom Rutschen hatte man natürlich immer irgendwie blank gewetzte Knie.
Ja, und da streifen wir gerade ein Thema, das für mich auch echt wieder ein Thema geworden ist. Ich, so seit einem Jahr ungefähr, gehe ich konsequent zum Schneider und lasse meine Hosen reparieren. Der Ausgangspunkt war, ich hatte relativ teure Jeans mir gekauft, die mir, die mir super gepasst hat. Und dann ist die am Hintern durchgescheuert. Und dann habe ich gedacht, ey, das sehe ich doch nicht ein. Die ist ja vielleicht mal ein halbes oder dreiviertel Jahr alt so. Und dann bin ich so hingegangen zu dem Schneider. Es gibt viele tolle Schneider hier im Agnesviertel, das muss man auch mal klar sagen. Ich habe einen gegenüber von der Agneskirche jetzt für mich entdeckt, der übrigens aus Syrien eingewandert ist. Auch eine Flüchtlingsgeschichte hängt da dran. Und der sagte zu mir, ja, das ist die Radfahrerkrankheit. Mhm. So, und dann habe ich ihn gefragt, können Sie mir das reparieren? Dann sagte er, ja, kein Problem. Dann hat das 5 Euro gekostet und der hat dann es kommt ja alles wieder, Wiebke, wie bei meiner Mutter früher, hat der einfach aus einer alten Hose ein Stück rausgeschnitten, hat das auf das Loch von innen draufgelegt, dann mit der Nähmaschine so chaotisch ist er da so drüber gegangen und du siehst von außen nichts, also ein Wunder quasi und ich war so glücklich, also es hört sich jetzt blöd an, aber ich war wirklich total glücklich und dachte, ey, ich Idiot, wieso habe ich das nicht schon immer gemacht?
Ich kann das so gut verstehen. Für mich war das auch eine Offenbarung, als ich das entdeckt habe. Und mir ging es nämlich ähnlich. Ich hatte 2 neue Jeanshosen gekauft, die ich auch als unverhältnismäßig teuer empfand. Ich habe normalerweise die Hosen 10, 15 Jahre, 20 Jahre, keine Ahnung, wie lange man sie so hat. Aber durch das viele Fahrradfahren, die waren in 0,0 auch zerschlissen. Und dann bin ich auch hier, damals gab es hier noch die Eckschneiderin, ich muss mich jetzt mal an deinen Schneider ranpirschen, weil sie gibt es ja hier nicht mehr, seit Jahresende, da hat sie den Laden zugemacht. Und zack, plötzlich waren sie wieder tragbar und seitdem habe ich da auch mal meine Hosen hingebracht und fand das auch mal super, ne? Also und das ist halt dieser Radsattelfraß, es gibt auch Jeans, die so konzipiert sind, dass da im Prinzip direkt so eine Verdickung drin ist, also im Grunde wie Reithosen, ne, für Fahrradfahren.
Okay.
Aber auch die gehen kaputt und vor allem sind die auch sehr teuer. Mhm. Ja. Aber es ist halt auch schwierig. Mode, glaube ich, wäre auch wirklich mal eine eigene Folge wert, auch was so die Wertschätzung von Mode angeht. Aber ich fand eben diesen Gedanken, dass man etwas repariert und es muss gar nicht unsichtbar sein, sondern stattdessen, man sieht es auch. Und ich musste sofort an Kintsugi denken.
Mhm.
Kintsugi.
Was ist das?
Habe ich vor ein paar Jahren mal entdeckt. Und ich muss es jetzt nochmal nachschlagen. Es ist eine Form von Keramikreparatur aus Japan. Und da werden Risse in Porzellan mit Gold geflickt.
Ach, das gibt's ja nicht.
Ja, es sieht einfach total schön aus und vor allem, da steckt einfach auch so eine Ästhetik dahinter. Das habe ich wiederum neu entdeckt, das wusste ich auch noch nicht. Und zwar Wabi-Sabi, eine Ästhetik, die ungefähr die so viel bedeutet wie die Schönheit im Vergänglichen, Alten oder Fehlerhaften. Und es ist eben nicht so, dass eine Beschädigung, ein Makel, ein Bruch, ein Riss etwas abwertet, sondern im Gegenteil. Dieser Bruch, dieser Makel führt zu einer größeren Wertschätzung, weil da einfach eine Geschichte offenbar wird. Plötzlich ist es nicht nur ein Gegenstand, sondern ist ein Gegenstand mit einer Geschichte. Und dieser Gegenstand wird dadurch eben auch einzigartig und wesenhaftiger. Und das ist so etwas, das finde ich so berührend und so schön.
Tolle Idee, ja, toller Gedanke.
Ich finde auch, also man hat da plötzlich etwas, das einen Bruch erfahren hat, die Risse bleiben sichtbar und dadurch kann man es einfach noch mehr so in seiner Einzigartigkeit wertschätzen. Und das ist so ein Gedanke, wenn man den auch aufs Leben und auf den Menschen und eigentlich aufs Tun und Handeln und Denken bezieht, dann entspannt sich sofort meine Nackenmuskulatur. Es hat so was Tröstliches.
Ja, und ich finde, es hat was Österliches. Also ich will jetzt nicht schon wieder religiös werden, aber der Gedanke drängt sich jetzt bei dir auf, wo du das sagst. Ostern ist jetzt gerade eine Woche her und mir ist dieses Jahr Ostern aus auch tagesaktuellen und bei all dem, was in der Kirche gerade passiert, nochmal so eingebrannt, bei mir persönlich, kein Ostern ohne Karfreitag. Also du kannst das neue Leben, macht keinen Sinn, ohne die Verwundung. Und ich habe gerade die Predigt für morgen vorbereitet, oder für Sonntag vorbereitet, die Katechese. Da kommt die Geschichte vom ungläubigen Thomas. Also mag der eine oder andere, kennt die bestimmt. Das ist ja irgendwie auch in die Kulturerinnerungssammlung so eingegangen. Also das ist der nicht glauben kann an die Auferstehung. Und der sagt, Jesus, ich glaube das erst, wenn du mir deine Wunden zeigst. Und Jesus lässt das zu und dann greift er halt in die Wunden. Und danach sagt er, mein Herr und mein Gott, also danach kann er verstehen, was in diesem Prozess passiert ist. Und da ich das heute nochmal gelesen habe, habe ich gedacht, das rührt mich so an, weil das halt die Verwundung, die Narben, die Geschichte, das Scheitern nicht verdrängt, ja, sondern ja, weil das diesen Gedanken so
vollkommen
macht. Ja, so vollkommen macht, genau. Und ein anderer Gedanke noch, wir hatten in Köln ungefähr vor 20 Jahren, 25 Jahre mag es ja vielleicht her sein, die Diskussion um die Domplombe. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst.
Nee, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern.
Es gibt einen Wikipedia-Artikel bestimmt drüber.
Ja.
Es ist so, dass der Dom ja im Krieg sind ja keine Bomben draufgefallen, ist nicht bombardiert worden, also beziehungsweise die Bomben, die er abbekommen hat, die Bombentreffer haben keinen großen Schaden angerichtet. Es gab allerdings einen großen Bombentreffer am Nordturm. Und die Kölnerinnen und Kölner hatten nach diesem Treffer Angst, dass dieser Nordturm einstürzen könnte, weil man muss sich das so vorstellen, wie wenn ein Baum unten mit einer Axt eine Kerbe bekommt. So sah das aus. Und dann sind die Kölner hingegangen, haben Ziegelsteine gesammelt und haben diese Plombe gebaut, um diesen Turm abzustützen. Und bis vor 25 Jahren konnte man diese Ziegelplombe noch sehen. Und dann gab es eine große Diskussion, weil das Domkapitel, glaube ich, damals gesagt hat, wir wollen diese Plombe mal schließen, weil das eine der letzten Verwundungen noch ist. Und dann wurde das hin und her diskutiert. Also nach dem Motto, das ist doch irgendwie Zeitgeschichte und Krieg und so. Und die andere Fraktion sagte halt, nee, also der Dom muss vollkommen sein, oder ich weiß nicht mehr, wie die Argumentationslinien waren. Auf jeden Fall das Ergebnis war, dass diese Plombe verschlossen wurde. Und man kann das heute noch so ein bisschen sehen, weil diese Stelle heller ist, also weil sie noch nicht so verwittert ist wie die anderen Stellen. Und da habe ich damals auch gedacht, ey, wie kann man sowas machen? Mhm. Ja? Weil wenn du vor dieser Plombe stehst, siehst du sofort, wie scheiße der Krieg ist.
Ja.
Und was für eine Dreckszeit das war. Mhm. Ja, und jetzt musst du das noch wieder dir mühsam zusammen erklären. Und ich finde, das passt so in die Reihe dessen, worüber wir heute sprechen.
Ja, da muss ich direkt an ein Haus in Mülheim denken, auf der anderen Rheinseite. Da ist jetzt das Café Jakubowski drin, ganz, ganz tolles Café übrigens. Und immer, wenn ich an diesem Haus vorbeifahre oder wenn ich das Haus sehe, dann macht das auch was mit mir. Das berührt mich sehr, denn es ist vor gar nicht so, ja, es ist vor einer Weile saniert worden, schon eine ganze Weile her. Und die Kriegsschäden sind sichtbar und belassen worden. Das heißt, dieses Haus ist saniert, aber trotzdem sieht man noch diese Verwundung des Hauses. Man sieht die Geschichte des Hauses. Man sieht, dass es schon damals in dieser Straße stand und dass es Schaden genommen hat. Und das ist so etwas, was in mir einfach eine große, ja, Bewegung verursacht, ne? Weil natürlich einfach, man sieht sofort, Mann, verdammte Hacke, Krieg ist scheiße. Ich denke sofort an gegenwärtige Kriege, ich denke an die vergangenen Kriege, ich denke an das Leid, was da verursacht wurde. Ich sehe, dass dieses Leid nach wie vor sichtbar ist und wahrgenommen wird und dass trotzdem das Leben natürlich einfach mit diesem Leid, mit dieser Schuld weitergeht.
Ja.
Aber es wird nicht verborgen. Hm. Und es ist ein Architekt, Wandsleben. Ich hatte heute Morgen Arthur noch gefragt, Mensch, wie heißt er denn? Du musst mir jetzt kurz erzählen, weil ich habe es jetzt auch im Internet leider nicht gefunden, deswegen kann ich es auch nicht verlinken. Ich habe irgendwo noch Fotos davon. Ich muss mal danach googeln oder wenn ich das nächste Mal durch Mülheim fahre, nochmal ein Foto machen. Und das ist aber auch so ein bisschen wie dieses Kintsugi. Also es wird eben nicht verdeckt, der Bruch, der Riss, der Makel, sondern es bleibt sichtbar. Und das finde ich eigentlich gut. Nun ist ja Köln eigentlich auch eine reparierte Stadt.
Ja, ja.
Ich habe oft bedauert, dass eigentlich so der Krieg und auch die vielen Verbrechen, die Schuld, die damals die Menschen auf sich geladen haben, dass es nicht so sichtbar ist, wie etwa, wenn man die an der Grenze zu Frankreich ist etwa, ne, wo man ganz viele Soldatenfriedhöfe sieht oder wo man noch so die ganzen Kriegsstätten sieht, also auch gerade vom Ersten Weltkrieg, ne, dass das auch einen Grund hat, warum der Zweite Weltkrieg da nicht so sichtbar ist. Das hatte ich auch erst vor kurzem begriffen, aber es ist ein anderes Thema. Mhm. Bis ich dann begriffen habe, dass Köln eigentlich in sich eigentlich auch ein lebendiges Denkmal ist, als schlecht reparierte Stadt, für das, was im Krieg passiert ist. Also es ist nur nicht so offensichtlich.
Es ist nicht so offensichtlich.
Ja, nicht so offensichtlich, wie es so eine Domplombe wäre. Da muss ich unbedingt drauf achten beim nächsten Mal. Vielleicht an der Stelle auch ein kleiner Gruß an unseren Dombaumeister, der nämlich auch hier im Viertel wohnt, an Peter Füssenich.
Ja.
Ja.
Vielleicht kann er uns ja mal eine E-Mail schreiben oder dich oder mir auf der Straße mal erklären, nochmal die ganze Geschichte erklären.
Ja, genau. Dann nehmen wir das auf und dann machen wir euch das auch zugänglich. Macht er bestimmt. Mhm. Aber das ist ganz interessant. Aber jetzt mal so diese großen Reparaturen, ne? Mal wieder so zu den kleineren Reparaturen. Wenn du was reparieren müsstest, wüsstest du immer, wie das geht?
Nein.
Und was würdest du da
machen? Also ich sag mal, ich habe neulich ist unser Trockner kaputt gegangen, der hat nicht mehr getrocknet. Mhm. Und ich habe mich total geärgert, weil der noch gar nicht so alt war, also vielleicht 10 Jahre oder so. Und das ist ja für einen Trockner nun wirklich kein Alter. Und ich habe gedacht, der ist bestimmt innerlich verstaubt. Also da diese ganzen Flusen. Dann habe ich alle Schrauben, die ich gefunden habe, habe ich aufgeschraubt, habe das total auseinandergenommen, bin mit dem Staubsauger überall reingegangen, weil ich den Ehrgeiz hatte, der wird wieder laufen. So, und der war nachher, sah der von innen aus wie neu. Ich habe dann alles wieder zusammengeschraubt und sind dann natürlich 4 Schrauben übrig geblieben, aber das waren dann halt so Blechschrauben, waren jetzt nicht so entscheidend. Nur das Entscheidende, wo ich nicht drangekommen war, ist, dass es halt so einen Tunnel gibt, wo dieser Ventilator durchbläst, ja, dieser Trocknungsventilator. Und das Ding ist so verbaut, dass du es halt nicht aufmachen kannst. Und ich habe dann im Internet eine Reparaturanleitung gefunden. Da hat einer seinen Trockner auf die Straße gestellt und ist mit einem Hochdruckreiniger einfach da reingegangen. Er hat das genau beschrieben, wie man das machen muss. Und dann hat er das trocknen lassen, hat den wieder aufgestellt und der lief wieder wie neu. Also das habe ich dann im Nachhinein kapiert und habe gedacht, also beim Trockner, den musst du halt immer sauber halten, sonst verflusst der. Ja, es gibt halt bestimmte Sachen, da kommst du einfach dran, nimmst die Flusen raus. Aber es gibt einfach bestimmte Elemente in dem Trockner selber, da kommst du halt nicht dran.
Und was hast du dann gemacht?
Ja, wir haben es neu gekauft.
Ah, ja.
Und wir haben uns ein Markengerät gekauft und so. Und ich habe zu dem Verkäufer, das war, ist ja alles im Moment blöd, da musst du am Telefon mit denen reden, dann ne, dich beraten lassen und so weiter. Also wir haben auch hier regional gekauft. Und ich habe gesagt, verkaufen Sie mir einen Trockner, aber dieses Verflusen darf nicht nochmal passieren. Das ist mir jetzt echt eine Lehre. Genau, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Und ich hoffe, das ist jetzt der letzte Trockner, bis ich ins Altenheim gehe, den wir da gekauft haben.
Ja, wir hatten wirklich mal vor einiger Zeit, da ist die Spülmaschine kaputt gegangen, auch wirklich ein Handwerker da. Ja, deswegen so die Anbindung in den
Handwerker. Habe ich nicht mehr gefunden.
Ja.
Ich habe hier noch rum, im Viertel rumgefragt und dann sagten, kannte irgendwer einen in Meerheim auf der Meerheimer Straße. Ich habe den dann am Telefon gefunden, dann hat keiner abgenommen, dann sagte mir irgendeiner, der ist tot.
Oh.
Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber das war so eine Geheimwaffe, wo alle sagten, da musst du hingehen.
Man merkt das auch immer in der Agnesviertel-Gruppe, wenn jemand irgendwie ein kaputtes Gerät zu Hause hat, ne, dann auch gleich dieses, oh, wer kann mir sagen, ne, wer kennt jemanden, der was reparieren kann? Und da kommen dann auch wirklich immer ganz gut die, so die Tipps, ne, auch zu irgendwelchen Haushaltswarenläden und sowas. Und ich weiß noch, ich habe damals auch meine ganzen Haushaltsgeräte, Waschmaschine, Herd und so weiter, auch bei einem gekauft. Ach, ich komme nicht mehr drauf, aber richtiger Fachhandel noch, ne? Die haben das gebracht und ich habe das deswegen gemacht, weil ich sagte so, Leute, wenn da irgendwas dran ist, ich kann euch doch anrufen und ihr kümmert euch dann drum. Ne? Ich hoffe, dass es die immer noch gibt. Das ist ja jetzt auch schon irgendwie, keine Ahnung, 12, 14 Jahre her. Ich muss wirklich mal gucken, ob es die noch gibt und ob mir der Name überhaupt noch einfällt.
Aber es gibt ja einen richtigen Schuhkünstler. Kennst du den auch, den Jürgen Fenske?
Ja, der ist mir bei Facebook über
genau.
den Weg gelaufen.
Ich habe den jetzt irgendwann mal, vor 2 Jahren habe ich den einfach mal geliked. Ich muss unbedingt mal in seinen Laden gehen.
Ja.
Der hat einen Schuhmacherladen in Riel. Das ist also nicht mehr, und das ist halt das Nachbarviertel. Aber ich finde diese Facebook-Posts, die finde ich grandios. Also wie der dann immer vorher, nachher Fotos macht. Irgendwelche abgeranzten, total kaputten Schuhe und die fotografiert er dann und dann macht er daraus ein Kunstwerk. Also eine neue Sohle, dies und das und das finde ich total großartig.
Ja, und er schreibt so liebevoll darüber und ich mag auch die Bilder von ihm so sehr, dass ich da auch unbedingt mal hin muss. Ich halte ja unserer Schuhmacherin hier, unserer Schusterin in der Sudermannstraße die Treue, ne, die ist ja auch super. Da bringe ich immer meine ganzen Cowboy-Stiefel und so hin. Und die freut sich auch immer richtig, wenn sie irgendwie Schuhe oder Stiefel so aus gutem Material bekommt. Ne. Ich habe ja auch so den Tick, ich habe einfach keine Lust auf Billigschuhe, ne, die dann irgendwie nach einer Saison schon wieder kaputt sind. Und deswegen gebe ich immer, was heißt immer, alle paar Jahre echt Geld aus für Schuhe und dafür kaufe ich dann immer irgendwie nur alle 5 Jahre ein paar Schuhe und bringe die da immer hin. Im letzten Jahr bin ich aber davon abgewichen. Ich hatte ein paar Wanderschuhe von Meindl und die waren echt innen drin, die waren echt kaputt. Die Sohle war runter, ne? Und dann hatte ich die in den Outdoor-Fachhandel hier gebracht. Ich so, hier mache ich denn damit, ne? Und die haben die dann eingeschickt zum Meindl und ich bekam die wieder und die waren wie neu. Also die waren jetzt echt, die waren ungefähr 15 Jahre alt und wirklich viele, viele Kilometer runter und jetzt werden die wieder bestimmt wieder 15 Jahre halten und viele, viele Kilometer weiter und das finde ich so schön. Also und das Ganze hat dann einfach einen Bruchteil von dem gekostet, was sie neu gekostet hätten.
Klar.
Und es ist einfach so, ich musste sie nicht wegwerfen, sondern sie sind einfach wie neu. Und ich glaube, die Schusterin hier bei uns und der Herr Fenske, die würden das auch hinkriegen. Also ich bin da wirklich, finde das immer wieder super. Das ist ja auch so, Schuhe ist ja auch so etwas, wo man sich auch ein bisschen drum kümmern muss und man muss sie vor allem rechtzeitig reparieren beziehungsweise zur Reparatur bringen, damit sie noch eine Chance haben, bei Arm zu bleiben.
Ja.
Und das ist so etwas, aber das kann man eben auch schlecht selber machen. Ich mir fielen auch sofort, als du das so sagtest, auch die Repair-Cafés ein. Das ist ja auch eine relativ neue Strömung, ne? Also diese ganzen Reparaturwerkstätten und Repair-Cafés. Wenn man nämlich einen kaputten Toaster hat oder einen kaputten Mixer oder meinetwegen auch ein kaputtes Fahrrad. Gut, da kann man hier in die Fahrradwerkstatt, in einer alten Feuerwache gehen oder eben zu einem der Fahrradläden. Aber diese Repair-Cafés finde ich auch extrem faszinierend.
Bist du schon mal in einem gewesen?
Ja, ich war schon mal in einem und das sind halt so diese nerdigen Schraube, ne? Meistens so irgendwie auch etwas ältere Herren oder halt so Nerds, die dann mit einer Hingabe an diesen Geräten rumschrauben und ganz oft auch wirklich einfach finden, wo was gelötet werden muss oder wo einfach ein Knopf. Setzt natürlich auch voraus, dass diese Geräte in irgendeiner Form auch mechanisch aufgebaut sind, ne? Wobei es auch die gibt, die dann so in die Tiefen von irgendwelchen elektronischen Geräten oder IT-Geräten gehen.
Gibt es denn bei uns im Viertel auch ein Repair-Café?
Also es gibt in Nippes eins und in Riel.
Okay.
Zurzeit finden die leider alle nicht statt.
Ja, klar.
Ne? Denn das geht einfach nicht, aber man kann sich trotzdem an sie wenden. Ne? Wenn
und
man
wie funktioniert das? Dann gehst du einfach hin mit deiner Kaffeemaschine und
ach. Im besten Falle schilderst du das Problem vorher, ne, falls irgendwie abzusehen ist, dass man ein Ersatzteil oder sonst irgendwas braucht. Aber ansonsten gehst du einfach dann damit hin und stellst es dahin, schilderst dein Problem und dann geht man dem mal auf den Grund.
Und wird das bezahlt? Oder wie machen die das?
Also eigentlich nicht. Ne? Also es ist so, dass du da, das läuft eigentlich auf ehrenamtlicher Basis, ne? Du kannst da halt schon auch natürlich einen Obolus hinterlassen. Das sind meistens Vereine, die das tragen. toll ist natürlich auch, gerade wenn du ältere Geräte hast, dass es ja auch mittlerweile eine Möglichkeit gibt, an Ersatzteile zu kommen. Das ist ja immer das Problem, auch bei älteren Geräten.
Ja, total.
Aber seitdem es die 3D-Drucker gibt, wie etwa auch in der Stadtbibliothek Köln, kann man ja auch den 3D-Drucker-Führerschein machen etwa, ne, indem man so einen kleinen Kurs mitmacht. Und die haben als Dateien ganz häufig so diese ganzen Nupsis und Nippel und Knöpfe und Haltedinger.
Ach, das wusste ich noch gar nicht.
Ja, und die kannst du dann da ausdrucken lassen, dann hast du auch ein passendes Ersatzteil.
Das kannst du in der Stadtbibliothek machen?
Und da gibt es eine Datenbank, auf die man zugreifen kann. Also das sind meistens so offene Datenbanken, wo die Leute dann diese Ersatzteile nachbauen. Quasi, ja. Als kannst du dann die Datei runterladen und dann kannst du das mit dem 3D-Drucker ausdrucken. Und dann hast du dieses fehlende Nupsi-Teil da für deine
ja
Kaffeemaschine.
Das wusste
oder
ich
so.
Noch gar nicht. Das
ja,
ist doch toll.
Das ist super.
Muss ich direkt meine Morgenandacht zumachen.
Ja. Und das macht einfach auch ältere Geräte wieder reparierbar. Das finde ich echt total schön.
Ich hatte ein Aha-Erlebnis, das kann ich vielleicht noch erzählen. Als ich meine Frau geheiratet habe oder als wir zusammengezogen sind, hatten wir auf einmal zwei Staubsauger bei uns im Haushalt, sehr logisch. Und der Staubsauger meiner Frau war ein Markengerät. Und meiner ist irgendwann kaputt gegangen und dann haben wir nur noch den Staubsauger von meiner Frau benutzt. Und dann ist da irgendwann auch am Staubsaugerrohr dieser Handgriff kaputt gegangen. Und dieser Staubsauger ist bestimmt 25 Jahre alt. Und meine Frau meinte, scheiße, jetzt müssen wir uns einen neuen kaufen. Und ich habe gesagt, ich versuche es nochmal. Und habe dann mit dem Callcenter telefoniert. Und die hat im Computer nachgeguckt und hat gesagt, kann ich Ihnen morgen schicken. Oh. Ist das nicht verrückt?
Ja, super.
Also das Teil war 25 Jahre. Da habe ich dann zu der gesagt, hören Sie mal. Sowas finde ich wirklich, das macht mich wirklich glücklich.
Wir haben so eine alte Gastherme bei uns in der Wohnung. Die ist asbach uralt, also wirklich, die sieht aus, als hätte sie den Ersten Weltkrieg noch erlebt oder überlebt. Und da gab es wirklich jetzt noch Ersatzteile für, die musste repariert werden, deswegen auch ein paar Wochen ohne Heizung da saßen. Und es gab sie noch. Mhm. Ne? Also der Installateur, ne, der hatte eine Telefonkonferenz sozusagen gemacht mit dem Hersteller und hatte dann irgendwie so einen alten Mitarbeiter noch da dran, der mir dann noch erklärte per Telefonanweisung, wie er das machen muss.
Also das sind ja Geschichten.
Ich fand das auch total klasse. Ich saß im Nebenzimmer, wirklich mein Ohr wurde immer größer, ne, wo man wirklich merkte, da war irgendwie noch so ein wahrscheinlich schon in Rente befindlicher Mensch, der ihm jetzt erklärt hat, wie er dieses alte Ding jetzt da reparieren konnte. Das fand ich auch schön. Aber mal was ganz anderes. Ich dachte ja auch bei Reparieren auch an Dinge oder an etwas, was man nicht reparieren kann. So etwas wie Vertrauen.
Ja.
Das ist echt, wir landen immer wieder bei diesem Thema Vertrauen. Und es ist aber auch wirklich so, dass ich denke, es ist so etwas Kostbares. Da kann ich mir so etwas wie Kintsugi oder so nicht gut vorstellen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ein nachtragender Mensch bin irgendwie, dem schwerfällt, zu vergessen. Mhm. verzeihen geht vielleicht noch, aber ich könnte es nicht so richtig vergessen. Und dann ist so die Frage, naja, wenn man es nicht vergessen kann, ist das denn wirklich dann auch so wahrhaftig mit dem Verzeihen? aber Vertrauen ist auch so etwas, und je vertrauensvoller eigentlich eine Beziehung ist, desto schwerer ist es ja auch, gebrochenes Vertrauen in irgendeiner Form zu verzeihen. Mhm. Weiß ich nicht. Also Freundschaften, familiäre Beziehungen, Liebesbeziehungen.
Ja.
Also da empfinde ich auch einen Vertrauensbruch als krassen Verrat. Mhm. Also das ist so etwas, das finde ich schwer zu reparieren. Das heißt schwer. Eigentlich ist schon die Argumentation so ausgelegt, ich halte es fast für unmöglich, sie zu reparieren.
Ich glaube ja, Vertrauen kriegt man geschenkt. Das ist jetzt so ein Kalenderspruch.
Ja.
Und sagen wir mal, zu einer zerbrochenen Vertrauensbeziehung gehören ja meistens zwei Menschen. Und ich finde, dann kann nicht einer, also dann hängt das sowieso nicht an einem, ja, sondern dann ist das ein Prozess, der in Gang kommen müsste. So. Und da scheitert es ja auch oft daran, ja. Also von daher würde ich jetzt zustimmen, das ist schwierig. Ich verbinde mit dem Nicht-Reparieren auch noch ein Kindheitserlebnis, nämlich wenn man auf dem Land groß wächst, wird man ja in der Natur groß. Und ich kann mich, also das sind wirklich so Kindergeschichten, aber an die erinnere ich mich halt noch. Wenn du zu Hause gespielt hast, auf den Baum geklettert bist, mit dem Fußball rumgetreten hast und so, ist es halt schon vorgekommen, dass ich auch eine Pflanze kaputt gemacht habe. Ja. Also irgendeine Ranke, die abgerissen ist, ein Ast, der abfällt oder bricht oder so. Und ich weiß noch, dass es Situationen gab, vielleicht ist das auch eine Kindheitsphase, ich weiß nicht genau. Wenn eine Psychologin oder eine Psychologe zuhört, der kann das ja vielleicht mal erklären, er oder sie. Und ich weiß noch, dass ich so Augenblicke hatte, da hat mich das richtig wehgetan. Und ich weiß, dass ich auch mal versucht habe, Pflanzen zu reparieren. Ja. Also, dass ich das dann versucht habe, wieder aufzubinden. Ja.
Das war jetzt sehr rührend.
Ja, also, ja, keine Ahnung. Aber
ich meine, wahrscheinlich hat man dann auch zum ersten Mal, ist man so dieser
Zerstörer.
Der eigenen Zerstörungskraft entbegegnet. Ja. Ne? Also wo einfach klar war, da ist jetzt nicht mehr heile Gänschen, alles wird wieder gut.
Ja, ja.
Sondern da hat man einfach etwas kaputt gemacht, etwas zerstört, was sich nicht reparieren lässt.
Ja.
Ist eigentlich eine ganz gute Erfahrung, wenn es nur mit Pflanzen passiert.
Ja.
Also ich meine, die Schuld ist übersichtlich.
Ja, ja, natürlich.
Wenn man nicht gerade den ganzen Wald abbrennt oder so.
Deswegen habe ich ja auch gesagt, ich habe es als Kind, sind halt so Kindergeschichten, die einem dann, oder die ich dann halt nicht vergesse.
Mhm.
Klar, aber eine Beziehung zwischen Menschen, die kaputt ist, das ist klar, das ist eine völlig andere Nummer.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wobei es auch eine gute Erfahrung ist, weil ich so das Gefühl habe, man selber wird ja dadurch achtsamer, was man so tut und wie man handelt. Ne? Mhm. Also wo einfach ganz klar ist, wenn ich jetzt das Vertrauen von jemandem anderen aufs Spiel setze, dann weiß ich ja aus eigener Erfahrung, dass das keine gute Idee ist.
Ja, klar.
Ne?
Ja, ja.
Und mag sein, dass man selber nicht immer in jeder Situation so reflektiert und so wohl überlegt ist, aber so grundsätzlich macht es einen einfach dann auch vielleicht zu einem vorsichtigeren Menschen, was das Vertrauen von anderen betrifft.
Ja, ja, klar.
Also wenn das eigene Vertrauen mal so verletzt wurde. Und aber es ist etwas, wo ich auch so drüber nachdenken musste, als ich jetzt so im Vorhinein über das Thema Reparatur, Instandsetzung über nachdenken musste. Ja. Ja, und jetzt sind wir richtig leer gequatscht. Das passiert auch selten.
Leer gequatscht?
Manchmal habe ich so das Gefühl, wir könnten noch stundenlang sprechen. Und jetzt habe ich so das Gefühl, so, genau, das war jetzt reparieren.
Ja.
Ne?
Dann wollen wir auch einen Haken dran machen, warum nicht? Wir können ja die Menschen, die uns zuhören, einladen, uns ihre Reparaturgeschichten zu erzählen, zu twittern und zu schreiben. Und du hast wie immer viel besser unsere Adressen im Kopf, die lauten nämlich folgendermaßen.
Ja, bei Twitter Agnes trifft, und da hatte ich heute Morgen auch in der Tat Menschen gefragt, was sie zuletzt repariert hatten. Es gab einen Shetland-Pulli, der geflickt wurde, Und es gibt eine noch nicht reparierte Terrasse, wo sich gerade so die Betonplatten noch türmen. Und eine IKEA-Schublade wurde repariert.
Oh, da fällt mir ein, da muss ich auch noch ran. Eine IKEA-Schublade in einem Schrank von meiner Frau.
Ja. Und also bei Twitter, @AgnesTrifft. Wir haben eine Facebook-Seite, Agnes Trifft heißt sie auch. Das ist jetzt keine große Überraschung. Unsere Heimstation ist bei Podigy, agnestrifft.podigy.io. Und da werde ich dann auch die ganzen Links reinpacken. Du schickst mir noch den Link zu der Domplombe.
Ja, auf jeden Fall.
Und da kommt alles so, es gibt eine tolle Seite vom Verbraucherschutz, was so Reparaturwissen angeht, zu Repair-Cafés in Köln, offene Werkstätten, was habe ich denn da noch? Es gibt in Nippes ein ganz tolles Handwerkerinnenhaus, wo explizit Kurse auch für Frauen angeboten werden, gerade was so Umgang mit Säge, Bohrmaschine und so weiter angeht. Ist ja so etwas, was man als Mädchen und als Frau nicht immer unbedingt lernt, aber so ist das. Und auch zur Stadtbibliothek, zum 3D-Drucker, packe ich auch einen Link rein. Da findet ihr das alles. Da findet ihr auch unsere ganzen Folgen bis jetzt. Wenn ihr Lust habt, hört mal was nach. Sagt uns, was ihr denkt. Wir sagen, was wir denken. Und wir werden in Bälde wieder hier stehen und weitermachen.
Genau.
Peter, es war mir eine Freude.
Es war mir auch eine Freude. Macht's gut.
Ja, ihr da draußen auch. Und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.